Liebe,
vertonte Kochrezepte,
Nöte,
Trauerhymnen,
Verfolgungsjagden,
nebliger Sonntagabend,
allein am Flügel in einer riesengroßen Halle,
Tempo 100, rechte Autobahnspur,
Mütter, die sich um das Ansehen ihrer Töchter sorgen.
Oma, Opa fanden diese Stimme toll.
Dieser Trend hat die 80er leider nicht überlebt. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. In der letzten Folge haben wir uns ja die Charts von vor genau 40 Jahren vorgenommen, Januar 1985, und die Erfolge mitgefeiert. Das ist natürlich herzerwärmend, und herzerwärmend geht es heute weiter. Wir zünden ein paar Kerzen an, streuen Rosenblätter auf den Boden, setzen uns mit der Shampoosflasche aus der letzten Folge an den Flügel und stimmen ein sanftes Lied an, in dem es um Liebe geht, um Herz, Schmerz, Schmachten, um Ein- und Zweisamkeit, um emotionale Nöte und Gleichgültigkeit, um die Jagd und auch um die Yacht. Heute geht es um Balladen, Balladen der 80er. Mein Name ist Eckhard Maronde und heute habe ich mir als Verstärkung einen Podcast-Kollegen ans Mikrofon bestellt und in diesen Podcast eingeladen. Heute bei uns zu Gast Wolfram Fette. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Eckhard.
Wolfram, du warst ja schon einmal bei uns im Podcast zu Gast, Folge Nummer 55, Stimmen der 80er. Und das ist ja eine Paradedisziplin für dich, denn dein eigener Podcast heißt Fette Stimmen. Was hat's damit auf sich?
Das ist korrekt. In meinem Podcast Fette Stimmen rede ich, wie der Titel schon sagt, über die Stimme. Über Menschen, die mit der Stimme arbeiten, also Sänger, Schauspieler, natürlich auch Sängerinnen, Schauspielerinnen, aber auch Politiker, Therapeuten, Synchronsprecher, also alles, was irgendwie mit dem Feld Stimme zu tun hat.
Okay, und heute wird es natürlich auch hier um fette Stimmen gehen. So viel sei schon mal vorweggenommen, aber übergeordnet geht es ja um was eigentlich? Ist es ein Musikgenre oder ist es einfach nur eine Art von Songs oder Liedern? Balladen und speziell natürlich Balladen der 80er. Wolfram, bist du ein Balladenfreund?
Ich hoffe doch. Also auf jeden Fall. Ich als Kind der 80er kam ja gar nicht irgendwie an der Ballade vorbei. Das schien ja so das Jahrzehnt der Ballade zu sein. Und ich kann nur sagen, das, was du da so an Titeln ausgegraben und vorgeschlagen hast, das ist ja wirklich ein weites Feld an der Ballade.
Ja, das stimmt. Also nur zur Erklärung, wir haben natürlich einige Titel ausgewählt, beziehungsweise wir haben uns beide Vorschläge hin und her geschickt und daraus dann jetzt eine gewisse Anzahl ausgewählt. Und was sind eigentlich Balladen? Hat man schon immer seit Urzeiten unter dem Wort Ballade das Gleiche verstanden? Also das Wort Ballade kommt aus dem Okzitanischen. Also es geht da zurück bis ins Mittelalter und Ballade war jetzt ein Tanzlied, also etwas sehr Fröhliches, etwas sehr Beschwingtes. Und im deutschsprachigen Raum war es seit dem 18. Jahrhundert ein mehrstrophiges, erzählendes Gedicht. Also eigentlich auch nicht das, was wir heute unter Ballade verstehen. In der Unterhaltungsmusik, und jetzt kommen wir ins 20. Jahrhundert, bezeichnet Ballade dann ein emotionales, ein meist langsam und sanft gehaltenes Lied. Im Unterschied zur Powerballade, da müssen wir in einer eigenen Folge, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen. Da hast du mich eigentlich drauf gebracht, dass es ja eigentlich was ganz anderes ist. Wolfram, an was dachtest du bei der Powerballade?
Naja, also ich verbinde mit Powerballade Erinnerungen an Bands wie, oh Gott, wer fällt mir jetzt ein? Also es gibt so ganz viele so Metal-Bands, die irgendwie langsame Nummern aufnahmen.
Bon Jovi.
Ach Gott, ja.
Europe.
Danke, Europe aus Schweden. Richtig. Und die mit ihren langsamen Nummern irgendwie nochmal bekannter und einem breiten Spektrum, weil die tauchten dann so auf Kuschelrock-Compilations auf. Und die Powerballade, ja, natürlich irgendwie trotzdem mit E-Gitarre und tollen Drums. Aber eben langsames Tempo. Und ja, also wenn du Bock hast, lass uns auch dazu irgendwann nochmal separat sprechen.
Hast du denn Kuschelrock-CDs gehabt? Oder? Also ich kann von mir behaupten, dass ich nie, also Kuschelrock, das ist an mir vorbeigegangen. Bei dir nicht.
Also, wann kam denn die CD auf den Markt?
1982.
Ach guck, also tatsächlich hatte ich, nein, ich hatte Langspielplatten, aber die hat man sich, glaube ich, nee, ich hatte keine eigenen tatsächlich, aber ich habe mir die zeitweilig von Freunden geliehen und auf Kassette gezogen, ja. Okay. Das war eine tolle Zusammenstellung, also wirklich. Ja. Da lernst du auch Künstler kennen, die du sonst irgendwie nicht kennengelernt hättest. Also zum Beispiel war Europe. Das mein... Ja, Europe könnte auch gewesen sein mit Carrie, ja, tatsächlich.
Carrie.
Aber ich glaube tatsächlich auch, das war mein erster Zugang zu Chicago.
Ach.
If you leave me now, ja. Hm?
Sollen wir schon mal spoilern? Chicago werden heute auch vorkommen.
Nein!
Doch! Oh! Dann noch eine ganz kurze Sache, und zwar textlich gibt es tatsächlich keine Vorgaben. Das hat mich sehr gewundert. Also ich habe mich jetzt ja auf diese Folge auf Balladen vorbereitet und ich hätte immer gedacht, textlich ist es so, Balladen handeln immer von Liebe, von romantischer Beziehung, von trauter Zweisamkeit, von Anschmachten. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist nur häufig der Fall, aber grundsätzlich nicht.
Hast du denn alternative Themen ausfindig gemacht zur Ballade? Also vertonte Kochrezepte oder Trauerhymnen?
Ich bin mir nicht sicher. Also mein Freund der Baum, ist das auch eine Ballade? Da geht es ja um Umweltthemen, glaube ich. Ist jetzt nicht 80er.
Das ist Alexandra übrigens.
Ich denke, ja.
Mhm, Alexandra. Karl der Käfer fällt mir ein.
Okay.
Auch ruhiges, weißt du, hier so.
Ja. Okay, interessant, ja.
Also tatsächlich, ich hätte mit Ballade immer, aber es ist schön, dass du das so rausgefunden hast, ich hätte immer irgendwie das Thema Liebe. Also Ballade ist für mich tatsächlich eher Liebe als Thema. Aber vielleicht gibt es andere Themen.
Wir werden es gemeinsam rausfinden, auf jeden Fall.
Ja, oder zahlreiche Zuschriften deiner Hörenden werden dich eines Besseren belehren.
Also, wenn ihr Näheres wisst, sind Balladen immer mit Romantik verknüpft? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz oldschool eine E-Mail. Und wir fangen ganz oldschool an. Wir gehen zurück ins Jahr 1981. Der Künstler heißt Christopher Cross und sein Titel Arthur's Theme, Best That You Can Do. Wolfram, kennst du den Titel?
Mir sagt dieser Titel was, auf jeden Fall. Und ich gestehe dir, ich habe den Jahre gehört und mich nie gefragt, wer ist eigentlich dieser Arthur?
Aha, also, okay.
So, mich nie damit befasst und dachte, wow, hört ihr mal in den Text rein, kam aber auch nicht drauf. Und dann habe ich natürlich jetzt mich schlau gemacht, weil ich das toll fand, dass du Christopher Cross in deiner Vorschlagsliste hattest.
Also, ich glaube, es war ein Vorschlag von dir, um ehrlich zu sein.
Ah, siehst du.
Um jetzt den Ball wieder zurückzuspielen.
Ja, ich vermute, das könnte mein Vorschlag gewesen sein. Und ja, ist natürlich irgendwie eine cool erzählte Geschichte tatsächlich.
Dann würde ich vorschlagen, wir sollten einfach mal reinhören in den Titel Arthur's Theme, Best That You Can Do von Christopher Cross. Wie immer findet ihr den Song bei uns in der Spotify-Playlist, Boys of Summer Podcast, der Handle und ganz neu, wir haben jetzt auch auf YouTube einen eigenen Kanal, dort auch zu jeder Folge eine eigene Playlist. Dort findet ihr das bunte Video dazu. Also hört rein, schaut rein, wir hören uns gleich wieder. Christopher Cross mit Arthur's Theme. Und Christopher Cross, der Name, der sagt uns heute gar nicht mehr so viel, aber Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er war er ein absoluter Superstar. 5 Grammys hat er gewonnen und Wolfram, woher kennst du ihn?
Ja, also ich kenne natürlich den Song Sailing und ich kenne Arthur's Theme. Was ich immer so, das ist so Musik, die verbinde ich so mit Samstagnachmittag, mit Tempo 100, rechte Autobahnspur fahren, vielleicht sogar noch mit offenem Verdeck. Also das ist so ein Wochenendlied.
Also Softrock.
Ja, und
beziehungsweise die Wikipedia, die spricht dann auch vom Genre Yacht Rock, also was man neben der Villa und dem Sportwagen alles noch so hat.
Wer hat, vielleicht der hat. Liegt das aber auch so ein bisschen an, also ist es das Genre oder ist es tatsächlich der Song? Weil das ist ja Arthur's Theme, heißt ja, also der Film heißt ja Arthur und es geht da um einen reichen New Yorker, der irgendwie eine Frau heiraten soll, die er eigentlich gar nicht liebt. Also klassisches Thema tatsächlich. Und das ist, also wenn man das Video zum Song anschaut, ist der Film eigentlich auch erzählt, aus dem Jahr 81 der Film. Und ja, da wird tatsächlich auch ganz viel Auto gefahren. Vielleicht habe ich das deswegen so auf dem Schirm. Da
okay.
Also ein Rolls Royce nach dem anderen irgendwie präsentiert.
Was man so fährt halt.
Nicht? Und naja, in der gesellschaftlichen Schicht vielleicht schon. Und natürlich lernt er irgendwie eine andere Frau kennen, die irgendwie viel natürlicher und viel besser zu ihm passt.
Ah, okay.
Nein, der ist jetzt nicht gerade groß gewachsen, trägt langes Haar, wie man das, glaube ich, aber in den 80er Jahren ja häufiger lang trug.
Den du Trend ja gab's, ja, total. Ja. Hat jetzt die 80er leider nicht so überlebt, aber egal, bei mir jedenfalls. Auch der Trend.
Ob jetzt allerdings, das war ja deine Eingangsfrage, ob jetzt Christopher Cross zu Unrecht nicht mehr gehandelt wird oder nicht
das
mehr.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Munde, genau, das müssen andere urteilen. Ich finde sozusagen die Musik cool. Mhm. Tatsächlich auch wieder so in den 80er Jahren scheinen echt viele Tenöre, also hohe Stimmlagen irgendwie, ja, die Charts auch bevölkert zu haben. Das ist ja hier auch der Fall. Und ich muss sagen, also ein Song, der mich tatsächlich sehr mit diesem Jahrzehnt verbindet.
Ja, genau. Auf YouTube hatte ich irgendeinen Kommentar gelesen, da sprach man von einer angelic voice, also einer engelsgleichen Stimme.
Ja, traurige Nebengeschichte ist natürlich, dass dieser Film Arthur,
ja,
tatsächlich so ein One-Movie-Wonder war, weil der Regisseur mit 44 Jahren am Herzinfarkt gestorben ist, Steve Gordon. Ja. Also ich habe versucht, diesen ganzen Film mal irgendwo zu finden. Also selbst bei YouTube fand ich ihn nicht, Netflix, Amazon.
Das heißt, egal. Du möchtest damit sagen, du hast den Film nicht gesehen, aber du hast das Musikvideo gesehen und kannst dir deswegen natürlich schon den Plot so zusammenreimen und das reicht dann vielleicht auch. Man weiß es
also,
nicht.
Naja, man nennt es Internet und das ist ja bekanntlich allwissend. Also wenn du kriegst natürlich eine Filmbeschreibung, was da stattfindet und dann guckst du dir eben das Video zum Song an und schon hast du tatsächlich den Film in kleinen,
ja,
Häppchen,
naja,
inhaliert. Genau. Also ein Muss-Song in der 80er-Jahre-Playlist.
Okay, also das heißt, bei dir geht der Daumen nach oben und ich hatte mir noch notiert, dass das Saxophon-Solo, es gibt ein Saxophon-Solo, wie häufig bei Balladen, dass das wirklich auch hörenswert ist. Und das heißt also, Daumen nach oben.
Auf also, Fall. Moment. bei Saxophon-Solo, das scheint ja so eine Unart, finde ich, in den 80er, frühe 90er-Jahre. Also ich finde das Saxophon, ja, ein totales, also Vorsicht. Also Saxophon in der Popularmusik, finde ich, ist total überschätzt. Aber ja, dieser Song hat ein Saxophon-Solo. Ich glaube, da kommt noch so der eine oder andere Titel heute, über den wir sprechen. Aber auf jeden Fall, der Song verdient einen Daumen hoch, definitiv. Schön, dass wir das mit dem Daumen hoch, Daumen runter spielen.
Okay, das sollten wir beibehalten. Wunderbar, wir gehen weiter im Zeitstrahl ins Jahr 1984, beziehungsweise ins frühe 1985. Vor genau 40 Jahren, da stürmte eine britisch-amerikanische Band die Charts, die dem Genre des AOR zugerechnet wird. Also des Adult-Orientated Rock, also Rockmusik, die einfach nicht so jugendlich wild ist, sondern sich an gesetztere Herrschaften richtet. Und passenderweise haben wir hier auch eine Ballade. Und zwar den Titel I Want to Know What Love Is und die Band ist Foreigner. Ich finde den Song großartig. Wolfram, wie ist es mit dir? Ist das dein Favorit?
Also, Es ist nicht meiner tatsächlich. Ich hatte immer irgendwie meine Bauchschmerzen mit diesem Song. Ich weiß nicht, ob es die Harmonien sind oder das Arrangement oder die Stimme, irgendwas. Also tatsächlich, das ist so ein Lied, wo ich tatsächlich die Sendertaste wechseln würde, wenn der läuft. Und ich weiß, ich ziehe mit dem Zorn vieler deiner Hörenden zu, wenn ich sowas sage. Das Interessante ist ja, das habe ich tatsächlich jetzt mir angelesen, dass der ja nicht nur in den 80er Jahren Hit war, sondern tatsächlich in den 2000ern nochmal auftauchte in den Charts.
Ja, warum also, das denn?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ist der nochmal irgendwo als Filmmusik mitbenutzt worden oder sowas? Also,
ja,
ich habe es nicht herausgefunden.
Das gibt es immer mal wieder, klar. Ja. Oder natürlich, der Titel wird hier bei uns im Podcast so weit promotet, dass alle nochmal in die Läden gehen. Oder bei Spotify natürlich den Song anklicken.
Das Rolling Stone Magazin nennt den wirklich als einen von den greatest songs of all time. Und da frage ich mich doch, warum?
Junge, 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 Junge. Also ich kann mich natürlich noch an den Song von damals erinnern und ich fand ihn damals schon gut. Obwohl ich gar nicht so ein Balladenfan bin, aber also es fängt natürlich schon sehr sanft, mysteriös so ein bisschen an und dann im Refrain, dann kommt natürlich alles. Dann kommt dieses I want to know what love is, I want you to show me und am Ende kommt dann noch ein Gospelchor dazu. Also ich meine, da wird dann wirklich alles rausgehauen. Ich fand's großartig.
Da gebe ich dir recht. Stimmt, der Gospelchor ist gut. Also von der
technisch gesehen ist er gut.
Nein, der Song ist brillant aufgebaut. Das ist ein Also das Arrangement ist irgendwie, ja doch, ja gut, jetzt strafe ich mich selbst sozusagen Widerspruch. Nein, ich gebe mir selbst Widerspruch. Aber pass auf, ich habe dir vorhin erzählt, irgendwie bei Arthur's Theme, als wir uns darüber unterhalten haben, dass das so ein Song ist, der so Samstagnachmittag, Autobahnfahrt, offenes Verdeck. Bei Foreigner, ja, I Wanna Know What Love Is, ist für mich das Bild nebliger Sonntagabend, irgendwie berufspendelnd, man verlässt gerade die Familie, um an die neue, also an den Ort der Arbeit zu fahren, wo man Montag um 6 irgendwie auf Maloche sein muss. Und in all dieser Tristesse erklingt im Autoradio dieser Song.
Ja? Jetzt frage ich mich gerade, was du im Dezember 1984, Januar 1985, wo der Song in den Charts war, gemacht hast. Du warst nicht auf der Maloche, so viel steht fest, weil dafür bist du zu jung.
Danke für das Kompliment. Aber natürlich ist dieser Song, also der ist ja nicht nur 84 gespielt worden, sondern als ich sonntagabends Autobahn fuhr, wurde der gerne, es gab doch immer diese Radiosendung Sweet, Soft and Lazy und irgendwie, keine Ahnung, um alle so irgendwie einen sanften Sonntagabend zu bescheren. Da läuft so ein Lied.
Eieieiei. Was mir gerade auffällt, jetzt wird hier schon über den Song geurteilt, bevor wir überhaupt reingehört haben. Also, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ihr könnt in den Song reinhören, beziehungsweise euch das Video anschauen. I Want to Know What Love Is von Foreigner. Und wir hören uns gleich wieder. Foreigner, I Want to Know What Love Is. Der Song, der ist von Gitarrist Mick Jones geschrieben worden und im Text geht es darum, dass er in früheren Beziehungen Schmerz und Leid erfahren hat und sowas möchte er natürlich nicht noch einmal erleben. There's been heartache and pain. Jetzt kommt allerdings eine Wendung, eine neue Frau tritt in sein Leben und er möchte, dass sie ihm die Liebe zeigt. Ist das nicht wunderbar?
Ja, herzerweichend. Du hast das sehr schön beschrieben und Heartache and Pain und schon habe ich den Klang seiner Stimme im Ohr. Ist cool.
Also, das klingt ja fast schon versöhnlich. Also bevor du jetzt deinen Daumen senken kannst, machen wir schnell weiter mit der nächsten Band. Und die Formation, die heißt Air Supply. Und das ist ein Name, der mir seit den 80er Jahren eigentlich so im Hinterkopf rumschwirrt, ohne dass ich jemals etwas von denen gehört hätte. Ihr Titel, Making Love Out of Nothing at All. Und das ist wirklich einer, der hätte in dieser Auflistung gar nicht fehlen dürfen. Denn Air Supply sind absolute Balladenspezialisten. Erstmal die Frage, Wolfram, kanntest du die Band Air Supply?
Ich kannte sie nicht, in der Tat. Ich habe mir natürlich dann diesen Song geholt, in den wir jetzt vielleicht erstmal reinhören.
Danke.
Kann es nämlich passieren, dass viele, die das hören, denken, oh, habe ich doch irgendwie schon mal ähnlich gehört.
Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Und wir haben uns das Video angeschaut und sehen dort die beiden Hauptmitglieder von Air Supply, Graham Russell an der Gitarre und Russell Hitchcock am Gesang. Der eine heißt mit Nachnamen so, wie der andere mit Vornamen heißt. Das ist schon witzig. Noch witziger wird es eigentlich, dass Graham Russell an der Gitarre sich wirklich ja, abmüht an Stellen, wo im Song definitiv keine Gitarre zu hören ist.
Entschuldigung, da muss ich lachen, weil finde ich, die mangelhafte Qualität des Musikvideos untermauert ja die mangelhafte Qualität des Songs an sich.
Also, an wen hat dich denn der Song erinnert?
Also, ich finde, man hört diesen Song und also mein Gedanke war, Alter, Klavierintro, okay, da kommt so ein bisschen Schlagzeugbeat, okay, das klingt irgendwie, das könnte Bonnie Tyler sein, klingt wie Bonnie Tyler, könnte Meatloaf sein, und dann macht es bei mir so Klick und sagt, ja klar, das hat garantiert Jim Steinman geschrieben und siehe da, es ist von Jim Steinman, der ja gefühlt alles für Meatloaf komponiert und geschrieben hatte und tatsächlich ja jetzt sozusagen, weil ich ja altklug, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart ist ja auch von Jim Steinman. Also es geht immer los mit irgendwelchen belanglos dahingeplätscherten Klavierfolgen, um dann irgendwie immer dramatischer zu werden, gern noch eine harmonische Rückung am Ende. Ja. Und ich finde, Jim Steinman, lass mich da sagen, ist so, scheint so irgendwie der Komponist der 80er Jahre zu sein, da wo es irgendwie Stock Aitken und Waterman in den 90ern wurden. Also irgendwie, du hörst einfach, wer es geschrieben hat. Und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich finde es, also in diesem Falle tatsächlich, spricht es mich überhaupt nicht an.
Mhm. Wobei man dazu sagen muss, also das hat mich jetzt auch so ein bisschen überrascht, also wie erfolgreich dieser Song eigentlich ist. Also wir zählen halt bei YouTube allein Aufrufe für dieses Video im 300er Millionenbereich. Das heißt also, es ist wirklich ein Mega-Hit, das kann man nicht anders sagen. Also klar, die erfolgreichsten Titel sind dann im Milliardenaufrufe-Bereich, aber 300 plus Millionen ist natürlich schon einiges. Und
aber das liegt nur daran, weil die Leute ehrlich gesagt irgendwelche Flüge buchen wollten und irgendwie über Google auf Air Supply gelenkt wurden. Also die wollten, glaube ich, den Song gar nicht hören.
Ja, also du bist nicht so angetan von dem Song und ich muss auch sagen, dass der Song an sich, also von der Strophen, vom Aufbau her ja sehr linear ist. Also da sind sehr wenige Wendungen eigentlich drin. Also die Strophen sind irgendwie endlos und die sind auch immer gleich aufgebaut. Und die Stimme, die wird dann irgendwie, also der Sänger Russell Hitchcock, der landet dann irgendwann auch in einer sehr penetrant hohen Lage. Also ja, spricht es nicht so an, tatsächlich.
Es kommt immer ein Chor dazu.
Ja, der war im Budget noch drin.
Ich hatte dir ja, glaube ich, in unserem ersten Podcast, den wir schon mal zusammen gemacht hatten, ja, als es um die Stimme ging, hatte ich ja von Barbara Streisand erzählt. Und mein erster Zugang tatsächlich zu Barbara Streisand war so ein Pop-Album, bevor ich dann überhaupt erfahren habe, was sie noch so eigentlich alles macht. Und da ist auch ein Song drauf, der genauso klingt wie das, über das wir gerade reden. Und natürlich ist es Jim Steinman.
Also das heißt, trotz aller Mühen, trotz der hohen Stimme, trotz Jim Steinman und trotz des, was ist es, kein Chor, aber halt Chor im Stile von Meatloaf und Bonnie Tyler, geht bei dir der Daumen eher
also nach unten. Also der geht nicht nur eher nach unten, der geht ganz deutlich nach unten und auch da würde ich sofort die andere Sendertaste wählen.
Die ist aber kaputt, Gott, natürlich.
Kennen die Leute noch Sendertaste?
Ja, schade, ja, schade. Air Supply, auf jeden Fall eine große Balladenband, aber der Song, der holt dich einfach nicht ab. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn noch in der Liste?
Also, auf der Liste ist auch, und das freut mich tatsächlich sehr, Richard Marx, Right Here Waiting.
Wer ist denn Richard Marx und was verbindest du mit Richard Marx?
Also, tatsächlich verbinde ich den habe ich bewusst gehört. Also der ist mir irgendwie aufgefallen. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, ob ich ihn damals gut oder schlecht fand. Aber der ist, also Richard Marx hat ihn ja so die Legende für seine Frau geschrieben. Also er hat ihn geschrieben, als sie noch nicht verheiratet waren. Und ja, irgendwann haben auch die sich scheiden lassen, aber tatsächlich war der nie für seine Frau privat geschrieben und seine Freunde haben ihn genötigt, weil sie den Song so cool fanden, dass er doch veröffentlicht werden sollte. So sagt die Legende und das Internet. Aber tatsächlich, also vielleicht hören wir mal rein. Danke. Und dann sage ich sozusagen, was ich so cool finde an diesem Song. Weil, also es ist ein Musterbeispiel, finde ich, für eine Ballade der 80er Jahre.
Okay, genau. Also wir hören einfach mal rein. Richard Marx, Right Here Waiting. Right Here Waiting und Richard Marx allein am Flügel in einer riesengroßen Halle. Was haben wir gesehen?
Ja, also allein diese, also ein Liebeslied in so einer riesigen Halle zu spielen. Also ich hätte alles
vermutet. Ja, die Frau war ja nicht da. Sie war ja,
aber
als Schauspielerin in Südafrika und nicht zu erreichen. Und Visum hat nicht geklappt, deswegen ging es ja nicht anders.
Ja, manche erinnern sich, man brauchte ein Visum.
Ja.
Für Südafrika. Nee, aber tatsächlich, weißt du, bei so einer Ballade, die ich nur für meine Frau schreibe, hätte ich ein ganz anderes Setting vermutet. Weißt du, so kleines Dachkämmerlein, so ein bisschen Kerze am Klavier, sowas. Aber der setzt sich da in diese Riesenhalle und spielt das so vor sich hin. Aber tatsächlich, selbst wenn du das Video nicht kennst, finde ich das halt so cool, weil es beginnt natürlich auch hier wieder irgendwie so mit leichten Klavierklängen. Dann setzen irgendwann, und das ist halt so typisch 80s, diese Sinti-Streicher, also diese Synthesizer-Streicher ein, auch so leicht synkopisch versetzt, also nicht immer auf die 1, sondern so auf 1 und gefadet so.
Ja.
Um dann, und das ist die Krönung, und als ich jetzt nochmal bewusst reinhörte, musste ich richtig loslachen tatsächlich, kommt dann noch diese akustische andalusische Gitarre. Um noch so ein bisschen irgendwie Herzschmerz und Symbolik zu bringen. Und das ist so, ich finde, so Reißbrett-Song.
Okay.
Was so gar nicht irgendwie zu der Geschichte, ich sitze alleine und schreibe für meine Frau, die ich so sehr vermisse, passt. Also, nee, cool. Also für mich, mich berührt er tatsächlich, ich würde Daumen hoch machen.
Okay. Ich habe mir auch noch notiert, es ist ein bundloser Bass zu hören, also was natürlich auch, es berührt irgendwie schon so ein bisschen.
Ja, also ein Musterbeispiel finde ich tatsächlich für dieses Jahrzehnt.
Würde ich den Daumen nach oben setzen? Ja klar, komm, Richard Marx, großartiger Sänger und der Flügel in der Halle, der gibt den Ausschlag.
Na, wir sind uns einig, toll.
So, thematisch bleiben wir jetzt tatsächlich bei diesem Thema. Mann getrennt von seiner Frau. Nur, hier geht es doch ein bisschen anders aus tatsächlich. Der Titel ist von John Wade, einem britischen Sänger, Musiker, Songwriter. Der Titel heißt Missing You. Und John Wade bekennt in dem Refrain, dass er seine Frau eigentlich überhaupt nicht vermisst. Was ist denn da los?
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwie gelesen, eigentlich schon und dann doch wieder nicht. Ne? Also die haben irgendwie lange Fernbeziehung geführt und tatsächlich ist das so ein Mahnmal für Fernbeziehung. Sollte man nicht vielleicht auf Dauer Fernbeziehung führen?
Also John Wade sagte in einem Interview, meine Frau war weit weg. Es gab damals ziemlich viele Frauen in meinem Leben. Also das bekennt er dann ganz offenherzig. Und das alles kam irgendwie an die Oberfläche. Und einerseits vermisst er seine Frau natürlich, aber auf der anderen Seite gar nicht. I ain't missing you at all.
Na ist, gut. Glaube ich, eins der erfolgreichsten One-Hit-Wonder, an die ich so denken kann. Also der war, glaube ich, in den Charts ziemlich weit oben, in ganz vielen Ländern auf dieser Welt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was John Wade noch uns dargeboten und angeboten hat.
Also er war tatsächlich Nummer 1 in den USA und er kam im UK dann in die Top 10 und Deutschland, Belgien, Schweiz, Platz 19. Also ist das denn so eine Ballade oder was würdest du sagen? Irgendwie ist es ja...
Das ist auf jeden Fall eine Ballade und auch hier, auch wenn jetzt nicht positiv besetzte Liebe, ist es ja doch das Thema Liebe, ne?
Also, ja. Okay, also thematisch passt es auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gesagt, okay, es ist schon eine Ballade irgendwie, es geht so Richtung, ja so, es ist schon so ein Popsong, der ein bisschen flockiger daherkommt. Also es ist jetzt nicht so eine schwere Ballade, so ich liebe dich. Also es geht eher so ein bisschen beschwingt weiter, was ja auch zu seinem Doppelleben dann fern der Ehe passen würde.
Ja, ist aber schon Ballade. Und ich meine, wir erinnern uns, dass Tina Turner ja, diesen Song gecovert hat in den 90ern.
Uiuiui.
Und damit auch relativ weit gekommen ist. Und das tatsächlich, weil sie wohl, also ich würde fast heutzutage sagen, so ein bisschen geschmollt hat, weil damals ihr Hit What's Love Got to Do with It verdrängt wurde von diesem John Waite mit Missing You. Und da war sie, glaube ich, so stinkig, dass sie gesagt hat, okay, den Song, der mich damals verdrängt hat, den singe ich selber nochmal ein. Und auch das war nicht unerfolgreich.
Okay, okay. Gibt's irgendwelche musikalischen Highlights? Die Stimme ist ziemlich unspektakulär, finde ich.
Unspektakulär tatsächlich auch wieder. Ich weiß nicht, ob das immer in den 80ern oder dass es mir hier in unserer Zusammenstellung nur auffällt, auch wieder eine relativ hohe Stimme, ne? Mhm. Wenn der so da im Refrain loslegt, das ist recht hoch. I'm missing you at
all. Geht der Daumen nach oben oder nach unten?
Ich würde sagen, der geht nach oben.
Ja, ne, ist ein cooler Song eigentlich.
Der kriegt auch, finde ich, der kriegt sozusagen, selbst wenn er es musikalisch nicht geschafft hätte, würde ich sagen, allein durch die Tatsache, dass es so ein One-Hit-Wonder ist, verdient er meinen Respekt und Anerkennung.
Von mir auch Daumen nach oben auf jeden Fall. Nächster Song von einem, wie soll man sagen, sehr unbekannten Künstler, Komponisten, Songwriter, Sänger, Musiker, und zwar einem kanadischen Musiker, Stan Meisner heißt er und der Titel heißt One Chance von 1986 und ich habe den Song eingebracht in die Liste und mir wurde der bei YouTube vorgeschlagen, tatsächlich, ich habe mir den angehört, hatte überhaupt keine Vorstellung, wer das ist, keine Ahnung, warum der mir angezeigt wurde. Aber ich fand den so cool, einfach. Ich fand den so cool. Unfassbar. Das ist so Unknown 80s, so irgendwie so Trüffelschweinsuche.
Ich frage mich, wie du die Vokabel Trüffel definierst. also, weil ich würde sagen, zu Recht in der Versenkung verschwunden. ja, aber ist doch cool. Dass wir da so, ja, also ne, kanadischer Musiker und irgendwie 35 Jahre irgendwie hat er Musik komponiert und tatsächlich für alles, ne? Also der hat für TV-Shows geschrieben, hat für andere Künstler geschrieben. Also tatsächlich ist das auch was, was ich also erstaunlich finde. Den findest du halt nicht bei diesem großen Streaming-Dienstleister Spotify. Mhm. Ist er nicht drin. So.
Okay. Also das ist doch vielleicht genau das Stichwort. Wir hören rein in One Chance. Auf Spotify finden wir den Song ja leider nicht, aber er wurde gecovert 1986 vom amerikanischen Sänger Eddie Money. Und die Version werden wir euch verlinken. Textlich ist sie ein bisschen verändert. Ich finde sie auch nicht ganz so stark wie das Original. Wenn ihr das Original sehen möchtet, dann werdet ihr auf unserem YouTube-Kanal fündig. Dort haben wir natürlich das Video in unserer Playlist verlinkt. One Chance von Stan Meisner. Und Wolfram, du hast schon gesagt, zu Recht in der Versenkung verschwunden. Ich habe da auch so meine Theorie, woran das gelegen haben könnte. Ist er so schlecht wirklich?
Er berührt mich nicht. Also ich würde jetzt hier nicht von schlecht oder gut sprechen.
Okay.
Wenn ich jetzt das erste Mal hörte, würde ich jetzt nicht aufhorchen und sagen, wow,
ja.
Den mache ich mir jetzt aber nochmal an.
Ja, also das ist so meine Theorie, warum der Song jetzt kein riesen durchschlagender Erfolg wurde und Stan Meisner vielleicht auch insgesamt nicht so den Weltruhm erlangt hatte als Musiker. Er hat nämlich alles selbst gemacht tatsächlich. Er hat alle Instrumente selbst eingespielt, er hat selbst eingesungen, er hat den Song geschrieben, den Text auch. Und vielleicht bleibt dann, vielleicht ist das zu viel Kompromiss einfach, weißt du, wenn man dann auch noch singt und vielleicht nicht so die außergewöhnliche Stimme hat, dann bleibt der Song vielleicht einfach nicht so hängen. Das wäre meine Theorie, dass da vielleicht, weiß nicht, vielleicht ein Quäntchen zum Erfolg fehlte.
Da ist ja der Titel des Songs vielleicht Sinnbild für die Qualität des Stückes mit One Chance. Ja, hat sie bekommen, nicht genutzt.
Okay. Ich finde es ganz witzig, unter dem YouTube-Video, da ist ein Kommentar drunter, wo jemand schreibt, so, vor 20 Jahren war ich auf einem Songwriting-Event in Toronto und Stan Meisner war auch da und niemand kannte ihn. Ich aber schon, weil ich habe mir damals die Platte gekauft und ich bin dann zu ihm hin und habe ihm gesagt, so, hey, ich habe damals die Platte gekauft und er sagt dann nur, ach, du warst das, der die Platte gekauft hat. Es ist schon irgendwie so eine gewisse Art von Galgenhumor, auf jeden Fall.
Tatsächlich ist das immer meine Standardantwort, wenn mir jemand sagt, dass er meinen Podcast gehört hat. Dann sage ich immer,
du warst das. Okay. Wunderbar. Also, ein bisschen Humor muss sein und man muss ja auch realistisch mit seinen eigenen Erfolgen sein. Nächster Song. Eine amerikanische Rockband mit Bläsern, Rock'n'Roll mit Bläsern, gegründet 1967. Und die sind in den 80ern nochmal so richtig durchgestartet und ihr Sänger vor allen Dingen mit Balladen. Und wir haben hier einen Titel, der heißt A Stay the Night, die Band Chicago.
Also, auch da würde ich sagen, eigentlich könnte er in die Liste Rockballade, weil der echt so ein Drumbeat hat, der irgendwie ja. in Rock'n'Roll gehört und irgendwie auch so diese synthetischen Backvocals. Also also Chicago tatsächlich finde ich eine Band, die viel zu spät erst in mein Leben kam und wo ich denke, die machen echt ganz geile Arrangements und ja. natürlich getragen, finde ich, von dieser unfassbar geilen Stimme von Peter Cetera.
Die man immer wieder erkennt, das muss man sagen. Man ja.
Tatsächlich auch immer wieder erkennt, genau. Also das ist wirklich unfassbar, finde ich, wie markant diese Stimme ist. Und ich bin
auch wieder eine sehr hohe Stimme, ne?
Ich bin ja genau sehr hoch und tatsächlich auch da freue ich mich tatsächlich, dass du in die Liste aufgenommen hast, denn dieses Arrangement hat auch was gerne in den 80ern, immer durch die Musikgeschichte sich zog, nämlich irgendwann taucht so eine harmonische Rückung auf.
Was heißt das denn? Du sprachst davon schon mal, aber jetzt erklär mal, was ist eine harmonische Rückung?
Wenn du um der Dramatik willen die Grundtonart anhebst, also so ein Stück ist ursprünglich in D-Dur geschrieben, dann kommt gerne irgendwie nach der zweiten Strophe vielleicht so eine musikalische Brücke oder vielleicht auch gar nicht. Auf jeden Fall wird dann plötzlich das ganze Stück von D-Dur auf E-Dur gehoben, irgendwie ganz Ton hoch und dadurch, das ist nochmal so eine emotionale Steigerung. Und dieses Stilmittel wird tatsächlich sehr häufig in der Popularmusik eingesetzt und es gibt tatsächlich, also ich führe selbst eine eigene, aber es gibt tatsächlich auch andere Spotify-Liste, wo ich solche Songs sammle, okay. wo mindestens eine, wenn nicht mehrere. Und wenn du da gibt's tatsächlich tolle Beispiele. Michael Jackson, Heal the World, geht, glaube ich, 3 oder 4 Mal nach Aha. oben. Eisgekühlter Bummerlunda ist irgendwie so das Ding.
Okay, das kenne ich dann wieder. Alles ja. klar, dann weiß ich Bescheid. Ja.
Genau, also insofern weißt du, was eine harmonische Rückung ist. Und das ist tatsächlich hier auch eingesetzt. Aber das ist ein cooler Song. Also muss ich echt sagen, Stay the Night ist trifft tatsächlich für mich nicht ganz alle Kriterien, die ich mit Ballade verbinden würde. Mhm.
Ja, stimmt. Ich meine, Chicago sind natürlich wirklich, in den 80er Jahren verbindet man, glaube ich, ihren Namen wirklich mit Ballade und Peter Cetera sowieso. Und es ist wirklich sehr, sehr ein krachender Song. Nicht? Also das Schlagzeug, was du ja angesprochen hast, das ist wirklich sehr zeitgemäß. Also das ich weiß nicht, das ist einfach so ein Sound, den man 1984 erfunden hat und den es aber auch danach nicht immer gegeben hat. Also man hört sehr deutlich, dass dieser Song von 1984 ist. Und
lass mal reinhören, und tatsächlich hier würde ich tatsächlich auch mal empfehlen, vielleicht das Musikvideo anzuschauen, also vielleicht hier mal diesen Videokanal zu nutzen.
Absolut, vielen Dank für den Hinweis, und wir hören und schauen mal rein in das Video. Bis gleich. Stay the Night von Chicago. Und wir haben über den Text noch gar nicht gesprochen, weil der ist schon sehr direkt. Also Stay the Night, bleib über Nacht. Das sagt eigentlich schon alles, was da passieren soll. Und was sehen wir im Video? Das ist ja ganz verrückt.
Ist das so verrückt, wenn man den Songtitel sich nimmt? Also nein, ist es nicht, finde ich. Also
wir sehen Peter Cetera auf jeden Fall. Er hat schon einen hohen Leidensdruck, sagen wir es mal so.
Schön formuliert. Der englische, also die englische Beschreibung bei ich weiß nicht, Wikipedia oder so, tatsächlich, Peter Cetera chasing a hard to get lady.
Eine Frau, die schwer zu fassen ist.
Ja, zu fassen oder zu kriegen, würde ich sagen.
Zu kriegen, ja.
Also zu fassen wäre ja noch charmant formuliert. Ingrid Anderson hat diese Hard-to-Get-Lady gespielt. Und natürlich, ne, kommt also das Cabrio vor. Und also alles sozusagen eine Frau, die ich nicht kriege, Cabrio, da ist so alles irgendwie an
Verfolgungsjagden. Sie fahren irgendwie hintereinander dann über so eine Rampe und in so ein riesiges Chicago-Poster durch, was da also irgendwie hängt in Los Angeles.
Also hier diese beiden Directors, Bob Giraldi und Gilbert Batman Jr., also keine Ahnung, was die da für Männerfantasien irgendwie in ihrem Videodreh ausgelebt haben, aber es kommt tatsächlich alles drin vor. Und tatsächlich finde ich, das ist halt schade, finde ich, weil der Song ohne dieses Video eine ganz andere Dynamik hat.
Okay.
Aber ich finde, der wird durch dieses Video echt so ein bisschen weichgespült, weil es echt so primitiv und plakativ ist irgendwie. Eine Frau, die ich nicht kriege, ein Cabrio, so alles, was da Verfolgungsjagd. Also, aber der Song verdient bei mir einen Daumen hoch.
Okay. Und das Video, weißt du nicht, für ein anderes Lied hättest du gesagt, auch super, irgendwie Gehirn ausschalten und angucken. Und
also wir können ja gerne mal auch eine Folge machen über Widerspruch von Song zu Musikvideo. Oder also Musikvideos der 80er. Also ist ja ein weites Feld.
Auf jeden Fall.
Aber super tatsächlich. Dass der Song eine Qualität hat, die sehr einprägsam ist.
Und auf jeden Fall. Also den Refrain, den kriegt man nicht mehr wieder aus dem Ohr. Und wie gesagt, Peter Cetera mit seiner Stimme, also sirenenhafte Qualitäten, kann man sagen. Von mir auch einen Daumen nach oben. Und
also ich finde, dieser Song hat eine Qualität, die zu Recht den Daumen hoch verdient. Wie man es nicht machen sollte, finde ich, zeigt irgendwie der nächste Song, über den wir sprechen. Und vielleicht spielen wir den zuerst.
Okay.
Gerne auch wieder Musikvideo.
Das heißt, wir hören in den nächsten Song rein. Eigentlich müssen wir jetzt natürlich sagen, was es ist, weil sonst finden unsere Zuhörer das nicht. Und es ist Berlin, Take My Breath Away von 1986 aus dem Top Gun Movie. Hört da mal rein und schaut euch das Video an. Bis gleich. Berlin, take my breath away. Nimm meinen Atem weg. Nee, wie würde man das übersetzen?
Ja, gute Frage. Mach mich atemlos?
Mach mich atemlos.
Also atemlos. Nein.
Gegengift, so.
Es ist dann eine hervorragende Brücke zu dem Song, den wir vorher hatten, mit Stay the Night, so, ne, komm, bleib, da wissen wir doch gleich, worum es eigentlich geht, und jetzt hier Take My Breath Away ist doch tatsächlich, würde ich sagen, ähnlich angehaucht. Ich wusste tatsächlich nicht, dass der von Giorgio Moroder geschrieben wurde, einem der Songschreiber der 80er und ich vermute
70er 90er auch, Jahre. Ja.
Nee, 70er auch schon.
70er, klar. 70er. Er war natürlich einer der Erfinder des Munich Disco Sound.
Genau, also
Donna Summer und so weiter.
Ja,
und,
ja,
ja. Hätte ich jetzt auch so nicht gewusst, dass er den Song geschrieben hat.
Und natürlich irgendwie, du machst es an. Also ich habe natürlich Top Gun damals gesehen und der Song wird gespielt im Radio und ich habe sofort Top Gun vor Augen. Interessanterweise, also der Song ist über den Film natürlich unfassbar bekannt geworden. Der ist in ganz vielen Ländern Europas irgendwie in den Top 10 gewesen. Interessanterweise, ich glaube 86 ist da rausgekommen,
ja.
Hat die Band sich 2 Jahre später aufgelöst. Da, so. Und
ja.
Das ist sozusagen, der Erfolg ist nicht alles. Tatsächlich hat die Sängerin Cherry Nandan später nochmal irgendwie mit anderen Musikern die Band Berlin, witzigerweise auch, ne, dass sich eine amerikanische Band Berlin nennt. Also es wäre ja so, als würden wir eine deutsche Band...
Ich bin ein Berliner.
Ja, es wäre ja so, als würden wir eine deutsche Band Chicago nennen.
Ah, komm.
Okay,
komm. Der war gut. Okay. Okay, alles klar.
Ja, gut.
Name war schon weg. Okay, Boston oder...
Ja, gab's auch schon, stimmt. Ja, ja nein. Ja, das tatsächlich ist so... 80er Jahre Ballade, was weiß ich, Kuschelrock 9, um eine Vermutung abzugeben. Jetzt mal ehrlich, wenn wir auf klangliche, songschreiberische Qualität gehen, finde ich, braucht es diesen Song?
Nein, also ich fand...
Ich würde Nein sagen.
Ich fand den Song damals schon total langweilig, weil einfach die Melodie und die Gesangsmelodie, es war immer das Gleiche. Es dudelte immer weiter und nochmal und nochmal und nochmal. Okay, dann überschlägt sich die Stimme so ein bisschen, aber im Grunde genommen passiert ja nicht viel. Du hast immer das und dann nochmal und nochmal. Das über 3,5 Minuten oder wie lang der Song auch immer ist. Es ist schon...
Ja, insofern sind wir uns doch einig und können einfach mit Schwung zum nächsten Song.
Auf jeden Fall. Also
rübergehen.
Den Daumen müssen wir jetzt gar nicht irgendwie noch anheben, weil der bleibt unten.
Ich finde ihn gar nicht.
Aha, okay. Nächster Titel. Und jetzt bin ich mal gespannt, Wolfram. Jennifer Rush.
Ja, wir sprechen über Jennifer Rush und
The Power of Love von 1984.
I tell you what. Ja, Jennifer Rush war für mich in den 80ern irgendwie so ein bisschen Hassbild. Nein, nicht Hassbild, ist übertrieben. Also, Jennifer Rush hörten die Menschen, die mich als Schüler zum Punktspiel nach auswärts fuhren und so, also ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen, da hörten solche, also das ist so, Vertreter, die auf der Landstraße unterwegs waren, hörten NDR 1 und da lief halt Jennifer Rush mit Power of Love. Das war so eine, ja, Oma, Opa fanden diese Stimme toll und wow, was für eine Röhre und trotzdem ja ein ruhiger Song kann man hören, also sehr eindrucksvoll. Und damals fand ich den richtig, richtig doof.
Ja.
So, ich muss sagen...
jetzt kommt eine Wendung. Okay, jetzt kommt eine Rückung quasi.
Ja. Es kommt eine Rückung von meiner damaligen... Nee, tatsächlich, wenn ich den heute höre, finde ich den ziemlich gut gemacht.
Mhm.
Und hat natürlich eine tolle Stimme. Und die ja tatsächlich... Der Song legt ja den Fokus auf die Stimme. Der ist eben nicht überorchestriert und nicht irgendwie mit anderem zugeschüttet und es braucht nicht zwingend ein Saxophon-Solo, obwohl, da weiß ich jetzt gar nicht, ob eins drin vorkommt, aber tatsächlich ist ja die Geschichte der Lady auch ganz spannend.
Das auf jeden Fall.
Ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf abgespeichert, dass die irgendwas mit Deutschland zu tun hatte und tatsächlich, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die ist als Schülerin, weil nämlich Vati Opernsänger und Mutter Pianistin war, mit der Familie nach Europa gekommen und hat tatsächlich im hohen Norden in Flensburg gelebt.
Ach.
Ja, ja, genau, fast an der dänischen Grenze.
Und da ist sie aber auch mit ihrem Namen nicht weiter aufgefallen, weil sie heißt eigentlich nicht Jennifer Rush, sondern...
Ja. Jetzt du, Trommelwirbel.
Sie heißt eigentlich Heidi Stern. Oder ich weiß nicht, ob man das dann amerikanisch aussprechen muss. Heidi Stern. Wahrscheinlich schon, oder?
Aber hieß sie erst Jennifer Rush und hat sich dann in Deutschland Heidi Stern genannt? Oder Nein. War sie schon in Amerika Heidi Stern? Und also
sie hat tatsächlich, sie ist Jahrgang 1960, wir dürfen das hier sagen, und 1979, da war sie 18, 19 Jahre alt, da hat sie schon ihr Debütalbum aufgenommen unter ihrem richtigen Namen, Heidi Stern. Und das Album heißt Heidi und wurde jetzt aber kein großer Erfolg. Deswegen hat sie es irgendwann dann, glaube ich, unter Jennifer Rush probiert.
Okay. Also dann hast du jetzt sozusagen ja schon den Sprung davor gemacht. Also die ist dann, als die Eltern sich dann getrennt hatten, ist sie mit Mutti wieder nach Amerika und ist eben in New York dann auch bis zum Ende ihrer Schulzeit irgendwie geblieben. Und aber sozusagen, sie hat diese musikalischen Gene schon immer gehabt, wie gesagt, Opernsänger und Pianistin. Und das ist natürlich in den Charts der 80er nicht wegzudenken. Und das ist so ein Song, den kann man gut mit Kopfhörer hören, finde
okay,
ich.
Ich finde, wir sollten das an dieser Stelle auch machen. Wir hören mal in The Power of Love von Jennifer Rush rein. Und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber. Because I'm your lady and you are my man, whenever you reach for me, I'll do that I can. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch wirklich totale Harmonie und das passt eigentlich auch zur Produktion.
Ja, und wie der Song sich aufbaut und so, das ist schon echt große Kunst. Also es ist so, ja, der packt mich, also mich packt dieser Song inzwischen.
Okay.
Erstaunlich, wenig Songs, die ich irgendwie damals doof fand und heute irgendwie gut hören kann, ist häufiger irgendwie andersrum.
Also sie hat eine fantastische Stimme, das muss man einfach sagen. Also sie kann singen wie keine zweite. Und was mich, glaube ich, immer an dem Song und vielleicht an ihrer Musik insgesamt so ein bisschen abgeschreckt hat, ist die Produktion, weil es ist alles in Hall getränkt, aber wirklich nicht so ein bisschen, sondern kübelweise. Und ich weiß nicht, also als Heranwachsender, wenn man da irgendwie Punkrock gerade hört oder so, dann ist das, glaube ich, nicht so die richtige Musik, um vor den Freunden dann anzugeben, keine Ahnung. Also es war damals und ich bin mir heute auch nicht sicher. Also ich kann anerkennen, dass sie eine hervorragende Stimme hat und dass der Song auch gut gemacht ist, aber er packt mich immer noch nicht so.
Aber dann haben wir einmal Daumen hoch, einmal Daumen runter, oder?
Ich denke schon. Ja, Daumen runter würde ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt ein bisschen zu hart. Aber wie gesagt, ich kann anerkennen, dass das hervorragend gemacht ist.
Aber Eckart, du sagtest gerade, sie singt wie keine zweite. Und das ist natürlich eine unfassbare Steilvorlage für unseren nächsten Song.
Aha!
Denn tatsächlich, Trommelwirbel, wir sprechen jetzt noch über Whitney Houston.
Junge, Junge, Junge. Und
das ist natürlich überhaupt kein Vergleich dieser beiden Damenstimmen.
Krass, warum?
Also Whitney Houston, die ist einfach hochmusikalisch, finde ich. Also es wirkt so. Ich finde, die macht da ihre hohen Töne genauso wie die Tiefen. Die kann sämtliche Stimmfärbungen mit ihrer Stimme machen. Also ich finde, das ist so mit eine der prägendsten 80er-Jahre-Frauenstimmen.
Okay, also wir hören schon, wir haben einen Fan hier.
Wie definieren wir Fan? Also tatsächlich, ich finde, die ist Trendsetterin. So, und ja, irgendwie ein Klassenkamerad kaufte sich irgendwie das Album I Wanna Dance With Somebody. Ich glaube, das Album heißt Whitney. Das war, glaube ich, ihr Debütalbum vielleicht.
Ja, es war das zweite Album. Ich weiß das deswegen so genau, weil wir, ich weiß nicht, Folge Nummer 10 war es, glaube ich, unsere erste Jubiläumsfolge hier im Boys of Summer Podcast. Und der Tag ist gelaufen. 10 nervige Hits der 80er. Und da war genau dieser Titel mit dabei. Also tut mir leid, Whitney Houston, aber
ja, macht ja nichts. Also,
jetzt kommt die Gegenrede.
Vielleicht habe ich am Anfang auch da die Omnipräsenz in den Medien, also das Album lief ja rauf und runter damals und später, also hat sie ja irgendwie auch noch in Bodyguard mitgespielt mit Kevin Costner und sich sozusagen selber ihre ihre Filmrolle da auch ihr Leben quasi verfilmt oder verfilmen lassen. So wirkt es. Also,
hast du da jetzt, irgendwie eine besondere Beziehung? Oder
Ich habe
Bodyguard, ich kenne den Film gar nicht, um ehrlich zu sein.
Cool. Darum geht es jetzt aber nicht. Aber Kevin Costner ist halt Bodyguard und Whitney Houston spielt eine Sängerin. Ich weiß jetzt nicht den Filmnamen, aber die geht sehr lax so mit Sicherheitsleuten rum und es gibt so einen Stalker, der ihr irgendwie nachsetzt und dann wird halt Kevin Costner als Bodyguard engagiert und muss sie eben schützen und sie will das aber eigentlich gar nicht und dann verlieben die sich halt und das ist eine coole Geschichte.
Und du hast aber damals im Kino gesessen, ich möchte das jetzt so ein bisschen aus dir rauskitzeln und mit irgendeiner jungen Dame und ihr habt geknutscht und
Ich sag mal so, es war nicht Kino.
Okay, haben wir das auch geklärt. Wunderbar, jetzt aber Saving All My Love to You, ein Song von 1985 von Whitney Houstons Debütalbum. Und du sagtest ja schon, sie hat einen hochmusikalischen Background auch. Also die Mutter war Soul- und Gospel-Sängerin. Whitney Houston selbst hat dann im Kirchenchor ihre ersten Sporen verdient und sie hat noch eine sehr bekannte, wesentlich ältere Cousine, das ist nämlich Dionne Warwick. Und da war es eigentlich völlig klar, dass Whitney Houston natürlich auch mit ihrem Talent Sängerin werden würde. Und ganz spannend finde ich an dem Titel, der Text, der beschreibt nämlich eine Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann. Und ihre Mutter fand das gar nicht schicklich, ja, und sagte, also sie war wirklich gegen diesen Text und sagte, nein, das wirft ein schlechtes Licht auf meine Tochter. Und Whitney Houston hat dann aber gesagt, Mutter, ist alles schon passiert. Ich hatte eine schreckliche Liebesaffäre mit Jermaine Jackson und er war verheiratet und das war nicht so toll. Also das Kind war da schon in den Brunnen gefallen oder wie man sagt, der Frosch in den Brunnen.
Hat aber auch nichts geholfen, der Protest der Mutter, denn tatsächlich, also die hat Platin erreicht, also Platin-Status, was bedeutet, also über 1 Million Exemplare dieses Albums sind in den 80ern über den Tresen gegangen.
Wie ist das musikalisch? Also du sagtest ja schon, die Stimme ist natürlich ein absolutes Highlight und das Arrangement, das ist so ein bisschen reduzierter. Das heißt also, es gibt genügend Raum dann auch für Whitney Houston, ihre stimmlichen Qualitäten richtig auszuspielen. Und was dich allerdings vielleicht so ein bisschen quält, ist dann auch wieder ein Saxophon-Solo.
Was willst du machen, ne? Also
ist halt dabei, ne?
Hättest du mich gefragt damals, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte aber auch die andalusische Gitarre nicht gebraucht, die hier nicht vorkommt. Nee, aber
Mundharmonika, Dudelsack, je nachdem.
Nee, aber tatsächlich haben doch hier die Produzenten schon die Qualität der Stimme erkannt und eben genau darauf gesetzt. Und siehe da, es war ein Erfolg. Also es braucht gar nicht mehr, weißt du? Es braucht nicht zwingend.
Reicht alles. Ja vielleicht auch. Ne? Ja, also bei der Stimme, also ich meine, was will man da noch draufsetzen?
Richtig. Also, da brauchst du eben, genau, was willst du da noch draufsetzen? Was für ein wundervoller Kommentar zu diesem Song.
Okay, also du hättest gesagt, Saxophon hätte es nicht gebraucht. Ich hätte jetzt gesagt, das zweite Album hätte es nicht gebraucht. Aber gut, ich meine, so hat jeder seine Präferenzen oder Nicht-Präferenzen. Aber das ist ja auch völlig okay. Also bei dir geht auf jeden Fall der Daumen nach oben.
Also über deine Jugend wollten wir ja eh nochmal sprechen. Das war alles. Aber
eine Jugend in Bonn.
Bei mir geht der Daumen auf jeden Fall nach oben, ja.
Okay, wunderbar. Wolfram, ich fürchte, das war schon der letzte Titel für diese Folge. Und bevor wir noch...
Oh nein, gab es denn wirklich nur diese Titel?
Nein! Also du hast ja schon mich gemaßregelt, dass meine Auswahl dir irgendwie... Beziehungsweise du hast gesagt, dass die Sachen, die ich jetzt rausgeschmissen habe für diesen Podcast, dass die eigentlich viel besser sind. Was machen wir denn da?
Also, lass uns abwarten, ob überhaupt jemand reagiert. Ich würde sagen, wir sind bereit, oder?
Also, wir haben auf jeden Fall noch einige Titel in der Hinterhand, die wir für eine weitere Folge vielleicht mit Balladen der 80er verwenden können. Und dann gibt es natürlich noch das weite Feld der Powerballaden, der Rockballaden, also Bon Jovi, Europe.
Ja.
So, aber dann lass uns doch mal zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben ein Saxophon gehört, wir haben einen bundlosen Bass gehört, wir haben generische Streicher gehabt, wir haben Klaviersounds gehabt, wir hatten Chöre, wir hatten hohe Stimmen, wir hatten außergewöhnliche Stimmen, wir hatten Liebe, Nöte, Druck auf dem Kessel, wir hatten Verfolgungsjagden und eine letzte Chance, wir hatten Fernbeziehungen und Krösken, wie man im Rheinland so schön sagt. Wir hatten amoröse Abenteuer und Mütter, die sich um das Ansehen ihrer Töchter sorgen. Was hatten wir noch?
Wir sprachen über unnötige oder in die Irre führende Musikvideos.
Aha.
Wir sprachen nicht, aber tatsächlich hätten wir über die Haarpracht der 80er Jahre reden können.
Denn wer ist dir da am meisten im Gedächtnis geblieben?
Ja. Also Richard Marx natürlich irgendwie,
ja, okay.
Der trug, glaube ich,
so ein Vogelnest, ja.
Ja, ich glaube auch John Waity hätte durchaus zum Friseur gehen können.
Ja, das ist so ein bisschen wavig, ja. Kurz gehalten, aber natürlich die Sängerin von Berlin mit ihren blondierten Haaren und die Spitzen sind dann schwarz. Also da ist hier irgendwie ein Ölfass oder so mit den Haaren gekommen.
Was willst du machen? Wir sind damals auch so rumgelaufen.
Total. Würde ich heute auch noch machen, wenn es gehen würde. Aber ja, und textlich, da war es doch eigentlich immer die Liebe.
Naja, letzten Endes, und das würde ich so übermanteln mit The Power of Love. Trauer, Herzschmerz, Glückseligkeit, alles bei. Besser kann man die 80er Jahre nicht fassen.
Wunderbar. Lieber Wolfram, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit dabei warst, dass du kompetent und mit sehr viel Expertise diese 11 Songs mit mir kommentiert hast. Und es soll ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ich danke dir auch. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wie ist es mit euch? Welche dieser Balladen ist euer Favorit? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz oldschool eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts. Denn ihr seid natürlich, wie immer, unsere 5-Sterne-Hörer. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist ist rappelvoll mit allen Songs, soweit sie bei Spotify überhaupt gelistet sind. Und als Bonbon für euch haben wir jetzt auch unseren YouTube-Kanal am Start. Auch hier wieder Boys of Summer Podcast, der Handle. Und dort findet ihr alle quietschebunten Videos aus dieser Folge mit Verfolgungsjagden. Und damit ihr auch weiterhin den Podcast eurer Herzen hören könnt, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Rosenblätter, Champagner und Love Letters über den Ozean wollen auch bezahlt werden. Ansonsten gilt, wir hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.